Sabrina und Alina sind schon voll lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Guten Abend aus Köln.
Guten Morgen aus Hollywood.
Hello.
Hello.
Hello and herzlich willkommen zu Albtraumfabrik mit mir, Alina.
Und mit mir, Sabrina.
Wir sind wieder da, wie jeden Montag. Wir versüßen euch den Morgen oder den Nachmittag oder was auch immer. Wir versüßen
auch
euch,
immer
egal
hört.
Was.
Egal was. Wann,
egal was, egal
es passt
wann,
immer
egal wie.
Rein in euren Tag.
Wir machen
Tag
einfach alles besser.
Ja, mhm. So ist es.
Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Habt ihr die Oscars geguckt? Hast du die
Alina.
Oscars geguckt?
Alina! OMG!
Also erstens hatten wir ja einen Tie, ne? Voll der... Wir beide hatten gleich
ja.
Viele...
wir sind eigentlich jetzt Teil der Academy.
Ja,
die
wir
Academy
können den Platz
kann
von Will
uns
Smith
fragen.
Einnehmen.
Ja, genau.
Mhm. Ja.
Ach, das war... Hör mal...
Das war einfach nur unglaublich, weil ich habe das ja natürlich live geguckt, ne? Mhm. Und wir waren eh schon im Gruppenchat so am Quatschen über was auch immer.
Mhm.
So am Anfang Amy Schumer, total, die hat das voll gut gemacht und
ja,
die, der Monolog
auch
war so lustig.
Ja, ich fand's
ne?
mega, ja.
Ja, und dann auf einmal passiert das und wir so, das war jetzt aber gestaged, oder? Das war jetzt
ja,
aber,
genau.
Das war jetzt aber nicht echt. Aber dann haben die das ja gemutet und dann hat der geschrien und dann hat man irgendwie gesehen und die restlichen Leute und Lupita Nyong'o direkt dahinter und man dachte so, oh nee, das sieht aber
Scheiße,
echt aus. Und
ernst
Chris
aus.
Rock war ja auch total
ja, eingeschüchtert,
irgendwie shaken. Ne?
Mhm.
Und hat sich dann total wieder, ist ja live Television, hat sich wieder total gut gefangen und the show must go on. Aber es war einfach nur krass, das live zu sehen und zu denken so, was haben wir gerade
du gesehen? Und du weißt direkt, okay, das ist einer der größten
ja.
Skandale ever.
Das ist wahrscheinlich der größte Oscar-Skandal
ja.
ever.
Genau, das geht in
das
die Geschichte
ist,
ein.
Ja.
So eine Drecksscheiße. Und ich bin morgens aufgewacht, hatte direkt eine Nachricht von dir auf meinem Handy.
Ja.
Oh mein Gott, melde dich oder sag Bescheid, wenn du die Oscars gesehen
ja.
hast. Da musste ich natürlich direkt ins Internet. Ich dachte schon, oh Gott, was ist denn jetzt wieder passiert? Was haben die reichen, berühmten Leute denn jetzt wieder angestellt?
Ja.
Und dann habe ich direkt die ganzen Videos gesehen. Das Internet ist völlig durchgedreht.
Mhm.
Und dann habe ich mir abends die ganze Verleihung auch nochmal angeguckt. Und ich bin richtig sauer. Also, wie kann man sowas machen? Ich begreife es bis jetzt
wie
nicht.
Wie bescheuert.
Wie kann man,
ich bin.
Dir muss doch in jeder Sekunde bewusst sein, dass da Millionen Menschen zuschauen und dass du zwischen feinen Leuten gerade sitzt. Dann kannst du doch nicht auf die Bühne gehen und dem
ja.
eine runterhauen.
Ja. Und
also
selbst
egal,
wenn du das machen möchtest und selbst wenn du nicht zwischen feinen Leuten sitzt, musst du doch eigentlich wissen, dass Gewalt
ja.
nicht die Lösung ist. Und besonders nicht die Gewalt im Live-Fernsehen vor Millionen von Zuschauern und Kindern und Familien auf der ganzen Welt.
Ja, wirklich.
Vor allem, nachdem man schon so lange im Geschäft ist.
Mhm.
Will Smith
mhm.
ist schon seit er ein Teenager ist. In der Industrie, der hat schon so viele Sachen gehört, die ihn gestört haben, so viel Kritik bekommen, mit so vielen Kommentaren hatte er schon zu tun. Also, das ist für mich, ich frage mich echt, was da los war und vor allem, wie ja auch alle sagen, er hat ja wirklich drüber gelacht,
ja,
über den Witz.
Er hat erst gelacht über den Witz, Dann hat Jada die Augen verdreht, weil sie es nicht cool fand. Hat er das wohl anscheinend gesehen und daraufhin ist er wohl auf die Bühne gegangen, hat ihm eine runtergehauen. Und Jada hat auch darüber gelacht, dass er ihn gehauen hat. Und dann hat er ja so geschrien, keep my wife's name out of your fucking mouth. Was mittlerweile ein Remix ist.
Wie so ein richtiger Idiot einfach nur. Yeah. Vor allem, also arguably hat Amy Schumer krassere Witze über andere Leute im Raum gerissen als... Hier, erstens war der Witz nicht von Chris Rock geschrieben, sondern von einem der Staff-Writers von den Oscars.
Okay, okay, das ist wichtig zu
wissen, Chris Rock hat den nicht mal selber geschrieben. Zweitens, ich persönlich glaube nicht, dass irgendjemand wusste, dass der den Witz geschrieben hat oder ausgesprochen hat, dass Jada dieses Alopecia hat oder wie das heißt, diese Haarausfallkrankheit.
Ja, Haarausfall.
Sondern, dass das einfach nur ein Witz war, weil du siehst aus wie G.I. Jane, hier ist ein Witz über G.I. Jane.
Ich glaube sogar, dass das als vermeintlich als Kompliment gemeint war.
Ja.
Ich glaube wirklich nicht, dass da was Böses dahinter steckte.
Nee, halt einfach nur ein Witz. Du hast die Haare abrasiert. Oh, wie Demi Moore und G.I. Jane. Haha.
Ja, hey, G.I. Jane 2, die Rolle gehört dir. So nach dem Motto hab ich das zumindest aufgefasst.
Ja, ich wusste auch nicht, dass sie das hat, diese Krankheit.
Nee.
Also, okay, Will, jetzt willst du deine Frau beschützen. Erstens braucht sie das nicht. Wir sind im Jahr 2022.
Toxische Männlichkeit wieder. Die, auch was er dann gesagt hat in der Rede.
Ja.
Über, also erstens, hört bitte auf mit Gott. Lasst bitte einfach Gott aus dem Spiel.
Oder also Teufel. Oder der Teufel hat dich bekommen. Nee, du warst das.
Es hat nicht der Teufel dich geritten, sondern du hast das ganz allein für dich entschieden. Und zweitens brauchst du nicht deine Frau beschützen, nicht auf so eine Art und Weise. Anderen Leuten auf die Schnauze hauen, damit beschützt du nicht deine Frau.
Junge Männer oder junge Frauen oder wer auch immer, Leute, die noch damit zu tun haben, ihre Identität ein bisschen mehr zu formen, können das vielleicht nehmen und er ist ein Vorbild und wir machen das, was unsere Vorbilder machen nach.
Absolut.
Und das wurde einfach damit, okay, das ist okay, das ist ein okay Verhalten, besonders weil er danach, kurze Momente danach auf der Bühne, er wurde nicht weggeschickt, es gab keine Bestrafung.
Ja.
Er stand kurz danach auf der Bühne und hatte eine Standing Ovation.
Ja, dass auch niemand irgendwas gesagt hat.
Die Leute sind aufgestanden und haben geklatscht für ihn. Und dann hat er das auch noch zu King Richard verglichen, dieses Verhalten. Ne?
Ja.
So wie King. Und er hat ja mittlerweile, also der wirkliche, wahre Vater von Serena und Venus Williams, hat ja gesagt, Gewalt ist absolut niemals eine Lösung.
Ja.
Und ich möchte damit überhaupt nicht verglichen werden.
Das geht auch gar nicht, was er gesagt hat.
Ja. Und die Academy, die haben ja öffentlich ein Statement rausgebracht. Und die haben gesagt, dass sie ihn direkt nachdem das passiert ist, rausgeschmissen haben, aber er hat sich geweigert zu gehen.
Nee. Oh Gott, das ist einfach nur... Und dann auf der Aftershow-Party hat er ja noch getanzt und gefeiert und alles, ne? So als wäre einfach nichts.
Ja.
Ich kann das nicht begreifen. Also, weißt du, so, wenn er wenigstens danach echt Reue gezeigt hätte... Aber es war nicht so.
Auch den Leuten, die es wirklich verdient haben, Chris Rock.
Ja, da hat er gar nicht zugesagt.
Die Leute von King Richard, die anderen, alle Nominierten an dem Abend. Jim Carrey hat es am besten gesagt. Jim Carrey hat am nächsten Morgen dieses Interview gegeben. Und der hat gesagt, also es ist so unglaublich hart, für einen Oscar nominiert zu werden. Da geht so viel Arbeit und Schweiß und was man da alles machen muss in Hollywood, um überhaupt nominiert zu sein.
Um das zu schaffen.
Ja. Und dann bist du da an dem Abend und der gesamte Abend wird einfach überschattet von einem Ego-Trip.
Ja, genau. Von einem Ego-Trip.
Und Jim Carrey hat ja auch gesagt, Hollywood hat einfach gar kein Rückgrat. Niemand da hat ein Rückgrat. Die sind alle aufgestanden für die Standing Ovation.
Die haben das ganz schnell verdrängt, was da Minuten vorher passiert ist. Das sind einfach so, es wird am besten kämen wir das jetzt unter den Teppich. Wir tun so, als wäre das jetzt gar nicht passiert, damit wir uns nicht damit befassen müssen, mit dieser unangenehmen Situation. Wäre echt sauer auf den. Ich wünschte, er hätte den Oscar nicht bekommen. Eigentlich hätte die Academy dann noch mal schnell einen Umschlag tauschen müssen. Keine Ahnung, aber...
Das könnt ihr doch machen da. Ach, ja. Und, weißt du, aber die Academy, die hat ja ein Statement rausgebracht und hat gesagt, er hat alle Regeln gebrochen, wir unterstützen keine Gewalt, wir wollen so etwas nicht ausstrahlen, aber ich weiß nicht, ich habe es auch noch gar nicht gegoogelt, aber die Academy, die Live-Shows heutzutage, die haben doch immer eine 15 Sekunden Delay. Also die strahlen das ja nicht live aus, sondern das geht immer so 10 bis 15 Sekunden später raus, falls irgendwas Krasses passiert und die müssen handeln.
Ja, sie haben ja auch geschafft, das Fucking bieten.
Ja,
also das haben sie geschafft, aber den Schlag zu cutten haben sie nicht hingekriegt. Also anscheinend ist Fuck schlimmer als körperliche Gewalt.
Genau. Ja, das ist dann halt auch wieder so dieses, ja, wir haben ihm gesagt, das soll gehen, aber der wollte nicht. Und wir wollten das nicht. Ja gar nicht ausstrahlen, aber haben wir. So, okay.
Oh ja. Mann, ey.
Naja, ich bin mal gespannt, was noch passiert. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube nicht, dass es Konsequenzen hat für Will Smith als Schauspieler. Ich glaube, dass der weiterhin ganz normal arbeiten wird, besonders jetzt, wo der einen Oscar hat.
Glaube ich auch. Ich glaube, der wird weiterhin Rollen bekommen. Ich bin mal gespannt, was von Chris Rock noch kommt, ob er das nochmal thematisiert.
Er hatte ja schon seine erste Live-Show, seit das passiert ist, aber hat da jetzt nicht. Hat nur gesagt, ja,
ich hatte ein krasses Wochenende.
Ja, hier sind ein paar Witze.
Ich muss das noch verarbeiten, aber...
Aber auch Amy Schumer danach, ne, als sie wiederkam.
Ja, das war so lustig.
Ich hatte einen Kostümwechsel. Habe ich irgendwas verpasst?
Habe ich irgendwas verpasst? Irgendwie ist eine komische Stimmung hier.
Irgendwie ist eine Ich fand, die hat das so gut gemacht.
Ich fand auch mega gut. Und das finde ich halt auch schade, ne, dass alle jetzt über Will und Chris Rock reden und niemand über die Moderatorinnen, die das so cool gemacht haben, ne? Die eigentlich jetzt im Mittelpunkt stehen sollten.
Ja, die haben das so gut gemacht und auch am Anfang der Witz so, sie haben drei Frauen angestellt, weil es genauso viel kostet wie einen Mann anzustellen. und den Witz fand ich auch super von Amy, die schreibt ja ihre Sachen auch selber. Hollywood hat Frauen so lange ignoriert und deshalb ist es umso cooler, dass es endlich einen Film gibt über Venus und Serenas
Vater.
Venus und Serenas Vater.
Ach ja, it's a long way to go. Und ich finde, Will und Jada sollten sich endlich scheiden lassen. Ich finde, die tun sich nicht gut.
Hier kommt der die Hot Take Corner mit Sabrina.
Mein Rat als Beziehungsexpertin, die tun sich nicht gut beide. Ich glaube, wenn er von Jada getrennt wäre, könnte er neu aufblühen. Und ich weiß nicht, irgendwie spüre ich da so was Negatives, so eine Schwere auf dieser Beziehung nach allem, was sie auch durchgemacht haben. Und
Ja, ich habe das Gefühl, die wollen das auf Teufel komm raus beweisen, dass man zusammenbleiben kann.
Ja, und so auch so unkonventionell, glaube, und...
Ja.
Ne?
Und wer weiß, ich meine, ne, vielleicht funktioniert es ja auch so, dieses offene Ehe-Konzept und so, das ist hier eigentlich so, jeder weiß ja eigentlich, die haben eine offene Ehe und reden halt über alles.
Haben sie aber auch drüber geredet.
Genau, mit diesem Red Table Talk und so, aber...
Aber das habe ich jetzt auch noch mal gesehen, weil das so im Internet rumging. Und das ist einfach auch so unangenehm zuzugucken, wie sie sagt, dass sie halt fremdgegangen ist. Und er, das ist einfach unangenehm.
Ja, ich weiß nicht so. Zum Beispiel
auch noch mit dem Freund ihres Sohnes. Und ich will das nicht.
Und es ist so, ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, man soll... Wenn man im Internet oder in der Öffentlichkeit über etwas redet, das so traumatisierend oder verletzlich ist, oder wenn man über einen Schmerz redet oder einen Verlust oder so, ne? So, wenn man öffentlich geht und sagt, das und das ist mir passiert, dann soll man das machen, wenn man selber das schon verarbeitet habe. Also man soll das quasi nicht nutzen, um das zu verarbeiten, weil das haben die Leute nicht verdient. Mhm. Sondern wenn man selber darüber sprechen kann in einer Art und Weise, wo man da selber sich davon bereits differenziert hat, darauf zurückblicken kann und so. Mhm. Anstatt wenn man mittendrin steckt und mitten noch, weil man ist ja irgendwie gar nicht sich selbst, auch wenn man mittendrin steckt. Ne? Man weiß ja gar nicht, wo es rechts und links und oben und unten.
Ja, genau.
Und ich muss sagen, ich stimme dem zu. Also ich bin dafür, dass negative Sachen auf Social Media und in die Öffentlichkeit gehören. Und ich finde, einige Celebrities, die solche Dinge öffentlich diskutieren, die machen das gut. Aber bei manchen Sachen denke ich mir, das hat irgendwie auch so ein ich weiß nicht, bei denen hat das irgendwie so einen Ego-Effekt. Ich habe das Gefühl, die machen das das kommt so rüber, so guck mal, wie cool wir sind. Wir machen das anders als andere und wir beschützen uns. Indem wir das der Öffentlichkeit sagen, beschützen wir uns. Weil jetzt haben wir so diesen Accountability-Partner in der Öffentlichkeit und wir müssen daran arbeiten. Aber figiert das doch erstmal für euch selber raus, mit kompletter Ehrlichkeit, nur ihr zwei. Und dann könnt ihr, wenn ihr unbedingt wollt, darüber reden. Aber zum Beispiel, ich finde, ein gutes Beispiel sind Kristen Bell und Dax Shepard.
Ja, yeah. Ja.
Die reden ja auch oft in seinem Podcast über so Beziehungsunreinheiten oder Dinge in einer Beziehung, wo man sich vielleicht mal gestritten hat oder die nicht so blumig sind. Und zum Beispiel, ich finde das gut, weil wir oft das Bild kriegen von Celebrities, alles ist perfekt.
Und ja, so heile gut Welt, zu wissen. Ne?
Aber genau, das tut gut zu wissen, dass das nicht so ist und dass es am Ende des Tages kommt es nicht darauf an, was du für einen Celebrity-Status oder wie viel Geld du hast, sondern die zwischenmenschlichen Beziehungen.
Absolut, im Leben. Ja.
Mhm. Und aber die reden darüber, nachdem die beide bereits damit sich auseinandergesetzt haben und beide zusammen eine Lösung gefunden haben und darüber beide hinweg sind.
Mhm.
So, weißt du?
Die ja, Details und Will und von Jay, diesen da kam Streit mir das nicht so vor, als wären die
da kommt das hinweg. So vor, wir sind jetzt in Therapie vor der ganzen Welt.
Oh.
Und das ist irgendwie so, muss ich jetzt nicht mit drin sitzen in eurer Therapie.
Oh. Ja, trennt euch, ist meine Meinung.
Hört uns zu.
Glaubt mir bitte, es ist besser für uns alle.
Hot Take Monday.
Genug davon.
Du hast auch schon mal jemanden öffentlich gehauen, geschlagen.
Ja, es war mir ist gerade nicht okay. Ein. Ist nicht okay.
Aber ich glaube, in dem Fall war es okay, weil da waren wir
ich
in einem
wollte
Club
ja dich
in Aachen.
Beschützen.
Genau. Da waren wir, wie alt waren wir denn da?
17? 18?
9. Ja, sowas. 18, sagen wir mal 18.
Ja.
Da sind wir in einen Club nach Aachen gefahren am Wochenende. Nicht statt Starfish, das war so in der Aachen City war das. Das war so ein Club, da waren wir sonst nicht so oft, dachte ich.
Meinst du, wo ich den Melcher geschlagen habe?
Nee, da war so ein Mann. Nee, ach, dann hast du schon mehrmals ihn geschlagen. Also den Schlag-Incident, an den ich denke, das war in Aachen, in der City direkt drin. Da war so ein Club, da waren wir auch sonst nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Da waren wir und da bin ich so lang gegangen und dann hat mich so ein Mann, den wir nicht kannten, am Arm festgehalten und hat so, weil der mir was sagen wollte oder weil der mir ein Getränk ausgeben wollte, aber ich hatte Nein gesagt und dann hat er mich so festgehalten. Und dann habe ich gesagt, nein, danke. Und dann hat er mich trotzdem noch festgehalten. Und dann bist du sofort, du warst schon vorgegangen, dann bist du sofort zurückgekommen, hast ihm eine gescheuert und dann hat er mich losgelassen.
Ja, siehste, hat ja geholfen.
Gerechtfertigt. Ja.
Und das wäre zum Beispiel eine gerechtfertigte Gewaltanwendung.
Ja, weil auch er war uns überlegen körperlich, theoretisch. Ja. Und wie soll man sich sonst wehren? Er hat seine Macht ausgenutzt gegen uns, indem der mich nicht losgelassen hat.
Ja, genau.
Weil er wusste,
es geht nicht.
Also das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für Gewalt.
Danke.
Ja. Du bist unser Gewaltvorbild.
Okay. Ich mache das aber heute nicht mehr.
Challenge accepted. Lass uns erstmal ein bisschen um die Welt reisen und gucken, in was für Situationen wir reingeraten.
Wenn wir in Mexiko sind oder so, falls sich meiner festhält.
Also, wenn wir unterwegs wären und dich würde ein Mann angreifen oder nicht loslassen, würde ich sowas von auf den drauf gehen.
Ja, mal. Aber alles mit aller Gewalt.
Aber dann ist es ja Selbstverteidigung.
Genau, wir sind quasi eine Person. Das ist Selbstverteidigung. Mhm.
Die werden nicht wissen, was denen geschieht, wenn da die vier Fäuste und die vier Beine zugeschwungen kommen. Okay, wo wir schon bei Hollywood-Skandalen sind, sollen wir damit zu unserem heutigen Thema kommen.
Okay, ja. Dafür sind wir doch hier.
Genau. denn heute erzähle ich dir die Geschichte des Mordes an Christina Grimmie. Sagt dir der Name was?
Mm-mm.
Da gibt es wahrscheinlich auch einen Grund für. Christina Grimmie, das ist etwas, das vor ein paar Jahren passiert ist. Und sie war eine Kandidatin bei The Voice hier in Amerika. Und ich erzähle dir einfach mal die gesamte Geschichte von Anfang an.
Okay, ich bin mal gespannt.
Christina Victoria Grimmie wurde am 12. März 1994 in New Jersey geboren. Ihre Mutter arbeitete als Rezeptionistin. Ihre Mutter hatte später Brustkrebs und musste aufhören zu arbeiten, wurde aber behandelt. Und ihr Vater arbeitete bei Verizon. Also wie sagt man, ein Handyanbieter und Internet. Sie hatte einen älteren Bruder namens Marcus. Sie ging auf eine christliche Schule. Die Familie war sehr christlich. Sie ging auf eine sehr christliche Schule und Jesus war ihr bester Freund. Nein, ich weiß nicht. Und ihr Vater entdeckte ihr Talent, als sie nur 6 Jahre alt war. Sie hatte eine sehr starke, powerful Stimme. Mit 10 hat sie dann angefangen, Klavier zu lernen. Sie hatte zwar Unterricht, aber konnte vom Gehör aus spielen. Sowas sind für mich immer so diese Wunderkinder, weil du und ich werden ja auch Klavierunterricht. Und ich musste wirklich so... Das war so schwer für mich, das zu lernen. Ich musste wirklich überlegen, so welche Note, also Noten zu lesen und Musik zu lesen.
Ja, ich konnte
und dann wirklich
nur nach Noten spielen.
Auf dem Klavier nur nach Noten spielen und so dieses ganze Konzept, so du hast einen Akkord und du weißt ganz genau, welche Töne. Einfach so Freestyle. Und ich finde das so im...
Wie kann man das hören? Ich begreife das gar nicht.
Ja. Und diese Wunderkinder.
Ist, woher willst du wissen, welche Noten das sind?
Ja.
Das ergibt gar keinen Sinn für mich.
Und diese Kinder, wenn die irgendwie so 10 sind und das schon können, die setzen sich einfach ans Klavier und die verstehen einfach das Instrument. Und die sind einfach so musikalisch.
Das ist so absurd.
Ja, und so eine war Christina Grimmie.
Wow.
Also besser als wir. Sie hat dann mit 15 angefangen, Videos auf YouTube zu posten unter dem Usernamen ZeldaXLove64. weil dort hat sie dann quasi immer so Cover von populären Songs selber nachgesungen und in ihrem eigenen Stil gesungen. Und unter anderem war sie aber auch zum Beispiel an Videospielen interessiert und war auch eine Gamerin ein bisschen. Und das ist alles so populär bei den jungen Leuten, dass die auf YouTube ziemlich schnell auch angefangen hatten, Following aufzubauen.
Krass.
Das erste Video, das sie jemals hochlud, war ein Cover von Hannah Montana, aus der Serie Hannah Montana, Don't Wanna Be Torn. Dann im August 2009 hat sie ein Cover von Miley Cyrus' Party in the USA hochgeladen, das übrigens von Jessie J geschrieben wurde.
Wow. Ich liebe
das. Ich auch. Kurze Side Story. Jessie J war in Amerika, um Songs zu schreiben als Songwriterin, hat Party in the USA geschrieben, hat das an Miley Cyrus quasi verkauft und dann hat sie den nächsten Song geschrieben und dann wollten die Plattenstudios das auch von ihr kaufen für Künstler. Und Justin Timberlake, mit dem sie zusammen geschrieben hat, hat gesagt, du musst das aufnehmen. Das ist dein Song. Und dann hat sie ja ihre eigene LP aufgenommen. Was war das denn nochmal?
Price Tag?
Price Tag, glaube ich. Ah. Eins von diesen ersten großen. Ja. Ach, anyway. Ach, ich liebe sie. Anyway, dieses Cover von Party in the USA war ihr erstes virales Video.
Mhm.
Denn, wie gesagt, sie war eine extrem starke Sängerin und hat aber halt auch ihren eigenen Twist immer mit reingebracht in diese Cover. Sie hat also immer mehr Follower auf YouTube bekommen, hat immer mehr Cover von populären Songs gepostet, hat ab und zu mal einen eigenen Song gepostet und hat somit ihre Fanbase angefangen aufzubauen. 2010 hat sie ein Cover von Just a Dream von Nelly hochgeladen, bei dem sie mit den YouTubern Sam Tsui und Kurt Hugo kollaboriert hat. Und das Video hat mittlerweile 190 Millionen Views.
Wow.
Das ging sofort richtig durch die Decke.
Krass.
Es wurde dann sogar, dieses Cover wurde auf Spotify und iTunes zum Verkauf zur Verfügung gestellt. 2011 hat sie den zweiten Platz in der My YouTube Competition belegt. Der erste Platz ging an Selena Gomez.
Wow.
Und Selena Gomez war gerade in ihrer Karriere, wo sie hatte ja schon gearbeitet, seit sie ein kleines Kind war und war schon ein Celebrity, aber hatte gerade angefangen, an ihrer Musikkarriere zu arbeiten. Und wegen dieser Competition wurde Christina Grimmie entdeckt von der Mutter von Selena Gomez. Und die wurde dann zu ihrer Managerin.
Krass.
Grimmie hat dann, also quasi sie hatte mittlerweile Millionen von Subscribern auf YouTube und war halt so ihr eigener Celebrity. Aber das ist ja immer noch nicht Mainstream. Du bist ja nicht bekannt, sondern du hast deine eigene kleine, in Anführungsstrichen, Fanbase. Sie ist dann auch bei dem UNICEF-Charity-Konzert aufgetreten, hat Backup-Vocals für Selena gesungen und 2011 war sie auf einer Tour, die für YouTuber quasi organisiert wurde und wurde dann der Opening Act für Selena und The Scene. The Scene sind die Collaborators von Selena Gomez. Für 6 Wochen sind sie gemeinsam auf Tour gegangen und sie hat für Selena immer das Konzert eröffnet. Also läuft, ne? Dafür, dass sie so
voll
jung
gut
ist und sich selber von nichts aus aufbaut. Sie hat dann auch ihr erstes eigenes Album rausgebracht im Jahre 2011. Und eine Single davon, Advice, wurde im Radio Disney gespielt. Dann ist sie in der Ellen DeGeneres Show aufgetreten.
What?
Wo sie ein Cover von Lil Wayne's How to Love performt hat, zusammen mit YouTuber Tyler Ward. Also du weißt ja, wie Ellen DeGeneres immer das, was so viral gegangen ist, die Leute hat sie eingeladen. Und ebenfalls im Jahre 2011 ist sie bei den American Music Awards bei der Pre-Show aufgetreten. Also das, was nicht Teil der Hauptshow ist, die im Fernsehen gezeigt wird, sondern das wird dann teilweise als Teil des roten Teppichs gezeigt oder auf YouTube-Kanälen und sowas. Und sie war unter anderem in einem Doritos-Werbespot drin und in einem Xbox-Werbespot zusammen mit Selena und The Scene. Und hat ihren Song in der Disney-Channel-Show So Random aufgeführt. Also Fernsehspots, Werbespots, so arbeitet man sich hoch, nach und nach die Aufmerksamkeit zu bekommen, die Fanbase aufzubekommen, um irgendwann einen Plattenvertrag zu bekommen.
Ja, es läuft voll.
2012 ist sie nach L.A. gezogen, um ihre Karriere Vollzeit zu verfolgen. Aha. Da war sie gerade 18 Jahre alt.
Wow.
Dort hat sie dann einen Vertrag mit CAA unterschrieben. Das ist ja eigentlich die größte Künstleragentur, die es hier gibt in Hollywood und eine der größten Künstleragenturen der Welt. Die haben halt auch in jeder Kategorie ein Department, also Musik, Schauspiel, Digital und so weiter. Bis 2013 hatte Christinas Kanal 2 Millionen Subscriber und mehr als 375 Millionen Views. Bei der nächsten Tour von Selena und The Scene hat sie wieder jede Show eröffnet. Sie wusste aber auch, dass YouTube sie nur so weit bringen kann und dass es unglaublich schwer ist, in den Mainstream einzusteigen, besonders in der Popmusik. Aber dann, 2014, ist sie zu dem Casting von The Voice gegangen. Während der Blind Auditions hat sie Wrecking Ball performt von Miley Cyrus.
Oh Gott, der Song.
Und alle vier Coaches, Adam Levine, Shakira, Blake Shelton und Usher, haben sich alle umgedreht.
My fucking God.
Das musst du dir angucken. Das ist so gut. Und die ist so, die performt so, wie wirklich, als hätte die das schon seit 100 Jahren gemacht. Die hat so ein Selbstbewusstsein, aber das kommt nicht cocky rüber. Das ist einfach so. Aha. Die macht die, das ist halt, was sie tut.
Sympathisch.
So. Ja. Und Adam Levine hat dann, ich habe das mir gestern viermal angeguckt und geheult. Und Adam Levine hat gesagt, und Adam Levine hat gesagt, du bist ja gemütlicher, also du fühlst dich ja wohler auf der Bühne als ich. So.
Oh Gott.
Aber die haben sich natürlich umgedreht. Also die hat angefangen zu singen und nach 5 Sekunden haben sich 3 Coaches direkt umgedreht.
Wow.
Und dann am Ende hat sie halt dieses Wrecking Ball nochmal so richtig viel höher gesungen und da hat sich Blake Shelton, musst du dir unbedingt angucken.
Könnt ihr jetzt schon heulen. Sind immer so.
Ja.
Ich liebe sowas.
Okay, also dann hat sie bei The Voice mitgemacht. Sie hat sich, also alle Coaches haben dann um sie gebettelt. Sie hat sich am Ende für Adam Levine entschieden, weil er auch gesagt hat, du bist ein Star, du hast Starqualität, du wirst ein Star sein. So, es ist einfach so. Sie wurde am Ende der Staffel 3. Und der Host der Show, Carson Daly, hat gesagt, er war schockiert, dass sie nicht gewonnen hat. Aber also auch bei The Voice 3. zu werden mit 20.
Kannst trotzdem Karriere mitmachen. Ist,
genau. Ja. Besonders dann, sie hatte ja auch schon ihre eigene Fanbase. Und dadurch hat sich die Fanbase natürlich nur noch erweitert.
Ja.
Viele der Leute, die in der gleichen Staffel mitgemacht haben, haben über Christina gesagt, dass sie eine unglaublich positive Ausstrahlung und Aura hat. Sie war ja immer sehr gläubig und ist immer zur Kirche gegangen. Und hier im Hintergrund ist gerade einiges los, falls ihr hier den Krankenwagen hört und die Feuerwehr. Oh. Okay. Anyway.
Der nächste Mord für unseren Podcast.
Genau. Sie hat dann quasi immer für diejenigen, die haben die Contestants, die leben dann auch immer so zusammen in so kleinen Wohnungen und so. Und sie hat dann immer für die morgens, für diejenigen, die es wollten, so ein Prayer Circle gehalten. Und alle haben gesagt, dass sie einfach so ein richtig guter Mensch ist und dass sie für Charities gesammelt hat und dass sie sich selber, dass sie die anderen Leute, die nervös waren, auch aufgebaut haben und so. Und ja, einfach war einfach eine gute Erfahrung für alle, mit ihr dort bei The Voice dabei zu sein. Wie gesagt, sie wurde 3. In der Staffel hat Josh Kaufman die gewonnen. Ich kenne den nicht, ich habe mal nachgeguckt. Keine Ahnung, wer das ist. Anyway. Ja. Adam Levine wollte sie danach unter Vertrag nehmen bei seinem Label 222 Records. Lil Wayne wollte sie unter Vertrag nehmen bei seinem Label Young Money Entertainment. Sie hat sich am Ende für Island Records entschieden, was zu Universal Music Group gehört, die unter anderem Künstler repräsentieren oder repräsentiert haben wie Queen, Jessie J, Annie Lennox, Bob Marley, Nick Jonas, Shawn Mendes, Janet Jackson und die Liste geht weiter und weiter und weiter. Ihre erste Single Must Be Love kam am 11. Juli 2014 raus. Das war halt immer so, auch mit ihrem ersten Album, was sie rausgebracht hat, bevor sie diesen Mega-Plattenvertrag hatte. Das war halt immer so, die Musik war okay, die Alben waren okay, aber da waren keine richtigen Hooks. Also dieser Song, der dann in den Charts hochgeht und wo ein richtiger Hook ist. Aber das ist ein normaler Werdegang für einen Künstler. Du schreibst, irgendwann kommt der Song, der dich aufs nächste Level katapultiert. Und bis das kommt, schreibst du einfach weiter deine Musik und bringst deine Alben raus. Und das ist auch gute Musik, aber dieses ist halt noch nicht diese Chartmusik.
Ja.
Und 2015 hat sie mit Dove Cameron kollaboriert. Das ist auch so ein Disney Channel-Mädel. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee,
und
sagt mir nix.
Das Musikvideo kam auch auf dem Disney-YouTube-Channel raus und auf Christinas YouTube-Channel. Dann 2015 gewinnt sie den iHeartRadio Contest und geht damit zu den iHeartRadio Music Awards. Sie bringt eine weitere Single raus, ist dann wieder bei The Voice dabei, um Kohl's Fashion zu promoten, also quasi um dort Werbung zu machen für Kohl's, was ein riesengroßer Werbevertrag gewesen sein muss. Mhm. Und im Februar 2016 bringt sie eine weitere Single raus namens Side A. Island Records hat sie dann, sie und Island Records haben sich eventuell getrennt, aber sie war immer noch gut dabei, hatte immer noch genug Angebote, hatte ihre Millionen Fanbase online und ist halt getourt und hat halt immer versucht, auf dieses nächste Level zu kommen. 2016 ging sie dann auf eine Tour mit der Band Before You Exit. Die waren damals scheinbar total beliebt, ich kenne die nicht. Aber die haben in mehreren Städten gespielt und waren jetzt im Juni 2016 bei ihrem letzten Halt in Orlando, Florida. Ihr älterer Bruder Marcus war übrigens ihr Tourmanager und ihre Eltern waren auch ihre größten Fans. Und es war alles also ein sehr gesundes Familienunternehmen, mehr oder weniger. Am 10. Juni 2016 spielt die Band und Christina The Plaza Live in Orlando. Und am gleichen Tag, morgens, postet sie auf ihrem YouTube-Kanal, hey, ich spiele heute Abend im Plaza Live, kommt doch alle vorbei, es wird richtig cool. Und obwohl sie der Opening Act dieser Band ist, sind viele ihrer eigenen Fans zu diesen ganzen Stops gekommen und zu diesen ganzen Konzerten gekommen. Und viele, die auch interviewt wurden nach diesen Konzerten, haben gesagt, normalerweise, weißt du, die Leute kommen dahin für den Main Act und manchmal hat der Opening Act... Es liegt ein großer Druck auf dem Opening Act, dass man die Stimmung hält, dass der und so weiter. Aber die Leute, die waren immer so gut drauf, wenn Christina auf der Bühne war. Es waren so viele ihre eigenen Fans da, die standen ganz vorne, haben die Songs mitgesungen. Cool. Und sie war einfach der perfekte Opening Act. Wie gesagt, sind viele ihrer eigenen Fans auch nach Florida und nach Orlando gereist. Aber so ist auch der 27-jährige Kevin James Leubel an dem Tag in Orlando angekommen. Kevin James Leubel ist mit einem Taxi in Orlando angekommen, ohne Gepäck, mit nur einer kleinen Tasche. Er kam aus St. Petersburg, Florida. Das hat ein paar hundert Dollar gekostet, von St. Petersburg nach Orlando zu fahren. Und er hatte dort in St. Petersburg mit seinem Bruder und seinem Vater zusammengelebt und hatte niemandem gesagt, wo er hinfährt. Wer ist Kevin James Leubel? Er war ein Mann, der sehr... Ich habe ein Interview gehört mit einem der Polizisten, die den Fall gearbeitet haben. Und der sagt so, he led, for a lack of a better term, a very pathetic life. Also er hat ein sehr... erbärmliches Leben geführt, im Sinne von, er war immer nur in seinem Zimmer. Seine Fenster waren abgeklebt mit Aluminiumfolie und also es war immer dunkel da drin. Es war nur eine dünne Matratze, er war 27, es war nur eine dünne Matratze auf dem Boden 20. und ein Schrank, ein Computer, weil er ständig nur Computer gespielt hat. World of Warcraft war sein Jam.
Ja, so ein Gamer.
Da konnte er sich drin verlieren. Ein Gamer. Mhm. Er hat in einem Elektronikladen gearbeitet. Er hatte einen einzigen Freund. Und er war ein riesengroßer Fan von Christina Grimmie. Am Anfang war er ein Fan. Aber über die Jahre wurde er richtig obsessed mit ihr. Er hatte das Gefühl, dass sie Seelenverwandte sind, dass sie viel gemeinsam haben. Er hat sich für die gleichen Sachen interessiert wie sie. Sie war auch eine Gamerin. Und sein bester Freund hat gesagt, er ist quasi von der Arbeit nach Hause gegangen und hat alles online geguckt, was er finden konnte von Christina Grimmie. Also er hat also entweder World of Warcraft gespielt oder Christina Grimmie Videos geguckt. Und Psychologen sagen, dass sich bei solchen Leuten, die so ein Leben führen und so überhaupt keine sozialen Skills haben und keine Verbindung zur wahren Welt, diese Obsession, die denken in ihrem Kopf, dass die eine Beziehung haben zu dieser Person. Die glauben, die glauben, die haben eine Beziehung. Er hat gedacht, er ist in einer Beziehung mit Christina Grimmie. So, das war so sein Ausweg aus diesem Leben, in dem er komplett
abgeschottet war.
Ne? Abgeschottet ist von der Realität. Das heißt also, er war mental, er hätte zum Psychologen gehen sollen. Er war mental nicht ganz bei der Sache. Er hat seine Obsession mit Christina versteckt vor seinem Vater und vor seinem Bruder und vor allen. Dieser eine Freund war der Einzige, der darüber Bescheid wusste. Also er hatte zum Beispiel in seinem Zimmer auch keine Poster oder irgendetwas, das darauf hinwies, dass er ein Christina Grimmie-Fan ist. Das war okay. So seine eigene Welt, in der er lebte. Er war immer Atheist, aber auf einmal hat sein Freund starke Veränderungen in ihm festgestellt. Auf einmal wurde er religiös.
Ugh.
Und er hat seinem Kumpel gesagt, dass Christina ihn verändert hat und dass sie ihn erleuchtet hat und dass er jetzt auch christlich ist. Dann hat er eine komplette Transition durchgemacht. Er hat 22 Kilogramm verloren, er hat Haarimplantate sich setzen lassen, er hat Laser-Augen-Operationen gemacht und er hat sich die Zähne bleachen lassen.
What?
Ja, weil sein Plan war es, eine YouTube-Karriere zu starten und damit die Aufmerksamkeit von Christina zu bekommen, damit sie endlich zusammen sein können, weil er wusste, die sind Soulmates und die gehören zusammen.
Ja, und füreinander bestimmt. Wow.
Ja. Also dieser Plan und diese Obsession hat sich dann aber halt leider gewandelt. Er hat auch diesen einen Freund komplett verloren. Also er hat jetzt gar keine Freunde mehr, weil er komplett in seiner eigenen Welt gelebt hat. Also er war obsessed, delusional, mentally unstable. Und obwohl er all diese Dinge war, konnte er einfach so in einen Laden gehen und zwei Pistolen kaufen.
Ja,
ganz legal.
Du, wieder Florida. Ganz legal.
Kein Background-Check, kein Mental-Health-Check, gar nichts.
Wieder mal Florida.
Genau. Er war also mittlerweile auf dem Standpunkt, laut von Psychologen, die über dieses Symptom reden, das ist dann halt so, er ist in einer Beziehung mit ihr, aber er merkt langsam, und er schottet sich von mehr und mehr Freunden ab, weil wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, aber was ist, wenn du die nicht kennenlernst? Ja, aber, oder was ist, wenn deine Karriere nicht groß genug ist, oder... Dann, das erinnert ihn alles daran, dass er in einer komplett anderen Realität lebt, als die Realität, die eigentlich um ihn herum ist. Und so schottet er alles von sich ab, um in dieser falschen Realität zu leben. Und irgendwann kommt er zu der Conclusion, dass, wenn er sie nicht haben kann, darf sie niemand haben, weil er besitzt sie. Er besitzt sie. Er hat ein Recht auf sie.
Ja.
Er hat so viel, er hat sie so oft konsumiert, dass er glaubt, dass er so delusional ist, dass er glaubt, er hat einen Besitzanspruch auf sie.
Boah, ich habe so einen Hass, ey.
Und mit diesem Mindset und nach all diesen Jahren und nach all diesem, wie er sich selber gebrainwashed hat, kauft er sich einfach nur nimmt er sich ein Taxi, sagt keinem, wo er hinfährt, fährt nach Orlando, checkt ins Hotel ein, ohne Gepäck und hat nur eine Tasche dabei mit einer Zahnbürste und sowas und mit zwei Pistolen und einem Messer.
Super.
Er ist dann bei dem Konzert in The Plaza Live in Orlando an einem Tag von dem Konzert, ist ganz hinten im Raum, guckt sich das Konzert an und nachdem das Konzert zu Ende ist, hat Christina quasi immer, also da war dann so ein Table mit Merchandise von Christina und dann hat sie Autogramme unterschrieben und hat dann immer so ein Meet and Greet mit Fans gemacht. Und da war dann halt, ihr Bruder war dabei und die Leute, die den Merch-Table gearbeitet haben. Und da war halt so diese Schlange. Und Christina hat Autogramme unterschrieben, Fotos gemacht mit Leuten und so weiter. Die meisten waren natürlich so in ihrem Alter oder jünger. Und er hat halt so ein bisschen so komisch ausgesehen in dieser Schlange, so ein 27-jähriger Mann, aber whatever. Dann kommt er bei Christina an. Und sie merkt auch direkt, er ist vielleicht etwas schüchtern und macht ihre Arme auf, um ihn zu umarmen. Und er sagt nichts, zieht seine Waffe und schießt fünfmal drauf los. Drei von diesen fünf Schüssen haben sie getroffen. Die Leute sind natürlich direkt hysterisch, laufen in alle Richtungen. Ihr Bruder sieht, was passiert ist und springt auf ihn drauf und versucht ihn wegzukämpfen. Er ist aber stärker und schmeißt den Bruder ab. Und dann rennt er erst weg, steht aber, es ist eine Wand vor ihm. Und dann dreht er sich um, zieht seine zweite Waffe, hält sie sich an die Schläfe und schießt. Er schießt sich selber. Einfach nur komplett unnötig. Es ist ein Arzt dort bei dem Konzert, in dem ganzen Chaos und in dem ganzen Trubel. Der Arzt war backstage mit der Band. Der kommt rausgelaufen, sieht zuerst Kevin auf dem Boden liegen, rennt zu Kevin, der hat keinen Puls. Dann sieht er Christina dort liegen, rennt zu Christina, fühlt einen leichten Puls, versucht sie wieder zu beleben. Dann kommt der Krankenwagen, sie wird ins Krankenhaus gebracht, aber leider kurze Zeit später für tot erklärt. Sie war 22 Jahre alt. 3 von den 5 Kugeln hatten sie getroffen, eine im Kopf und 2 in der Brust. Also ein komplett unnötiger Tod. Ein Leben einfach komplett unnötig.
Boah.
Gestohlen. Komplettes Leben von einer jungen Frau, die große Träume und Hoffnungen hatte und noch und niemand hat es verdient zu sterben, aber sie hatte nichts auf ihrem Lebensregister, was in irgendeiner Weise Gewalt gegen sie nicht mal rechtfertigt.
Die kannten sich nicht mal.
Der hat nichts gesagt. Der hat nichts gesagt zu ihr, hat nichts gesagt zu irgendjemandem. Der hat einfach nur sie erschossen und dann sich erschossen. Ja.
Es ist so unfair.
Total unfair. Der Fall war natürlich überall in den Nachrichten. Also es sind natürlich auch, weißt du, es sind auch nicht nur natürlich Christina, sondern auch der Bruder musste das mit ansehen, wie seine Schwester erschossen wird. Teilweise Fans mussten das mit ansehen. Da war ein Fan, sie war dort mit ihrer Freundin und der Mutter von der Freundin und als die Masse angefangen hat zu rennen, ist die Mutter hingefallen, hat sich die Hüfte gebrochen. Weißt du, es sind so viele, der Effekt von so einer Tat, dass so viele Leben wurden damit negativ beeinflusst. Mhm. Es ist einfach nur schrecklich, unfair, fällt einem nicht. Man versteht es nicht, ne? Solche Dinge, man versteht es einfach nicht.
Was geht in so einem Menschen vor, der auf so eine Idee kommt?
Ja. Als die Polizisten beim Vater und beim Bruder waren, haben die beiden gesagt, die haben noch nie was davon gehört, dass er ein Fan von Christina Grimmie ist. Und der Freund, dieser beste Freund, mit dem er bei einem Elektronikladen gearbeitet hat, er meinte, sein erster Gedanke war, als er das gehört hat, dass Christina Grimmie gestorben war, war sein erster Gedanke, oh Gott, wie wird das Kevin nur verarbeiten, wenn der das hört? Obwohl Kevin nicht zur Arbeit gekommen ist und er ist immer zur Arbeit gekommen und sein Arbeitskollege hat das dann direkt 1 und 1 zusammengerechnet und hat gesagt, das muss Kevin gewesen sein.
Krass.
Der Fall war in den Nachrichten. Das sind natürlich, also die Orlando News haben das natürlich berichtet, aber auch national, also aus ganz Amerika kamen Nachrichtensender nach Orlando und auch teilweise internationale Nachrichten, Journalisten. Das war aber nur für einen Tag in der Presse, weil am nächsten Abend, 4 Meilen entfernt vom Plaza Live, ist das Nachtclub-Shooting im Pulse Club gewesen. Das war damals dieses große Shooting, wo über 50 Leute in dem Gay Club Pulse erschossen wurden. Und das war ein Mass-Shooting, das war auf der ganzen Welt, das war das riesengroße Pulse-Shooting, das war direkt ein paar Blocks entfernt von Christina Grimmies Nachtclub. Und weitere drei Tage später, auch in Orlando, ist ein 2-jähriger Junge in Disney World von einem Alligator getötet worden. Ich weiß nicht, ob du dich an die Geschichte noch erinnern kannst. Das war alles innerhalb von 4 Tagen voneinander. Ey. Das war eines der dunkelsten Wochen, die Orlando jemals erlebt hat. Und es war danach nie wieder dasselbe. Und natürlich, weil die ganzen Reporter und Journalisten bereits in der Stadt waren, haben die das alles
abgeklappert. Haben die
Coverage direkt, ja. Und deshalb ist das von Christina Grimmie so ein bisschen untergegangen. Weil einfach so viele Tragödien auf einen Haufen dort passiert sind in Orlando in der Woche. Adam Levine hat die Beerdigungskosten bezahlt von Christina Grimmie. Die Familie hat weiterhin Musik veröffentlicht von Christina für ihre Fans, die sie bereits vorher aufgenommen hatte. Und sie haben die Christina Grimmie Foundation ins Leben gerufen, um Familien zu helfen, die Opfer von Waffengewalt sind und um Geld für Brustkrebs zu sammeln, weil das etwas war, das sehr wichtig war für Christina, weil ihre eigene Mutter daran gelitten hat. Ja, sie hat auch posthum einen Teen Choice Award bekommen. Es gab auch eine Klage gegen den Club wegen fehlender Security-Maßnahmen. Weil normalerweise wurden die Gäste
kontrollieren.
Ja, normalerweise wurden die Gäste immer mit einem, wie heißen denn, so einem Metal-Detektor gecheckt. Aber an dem Tag wurden nur die Taschen reingeguckt und das war's.
Mhm.
Und jetzt mittlerweile ist es aber so, in dem Club, es gibt nur einen Eingang, jeder muss durch einen Metal-Detektor und auch andere Clubs. In großen Konzertvenues wird das bereits schon so gemacht, aber diese mittelgroßen und kleinen Konzertvenues machen halt ihre eigenen Sachen, was sie sich leisten können. Und mittlerweile ist das aber halt, hat das die Aufmerksamkeit natürlich auch bekommen, dass diese Metal-Detektor überall hingehören. Leider Gottes ist das die Welt, in der wir leben. Und das ist der extrem, extrem traurige Fall von dem Mord an Christina Grimmie.
Ich finde das so traurig, ne?
Ja. Aber die Familie hat gesagt, die wollten nicht, dass die Geschichte mit dem Shooting endet. Die wollten nicht, dass Christinas Geschichte einfach damit endet, sie ist erschossen worden, sondern es gibt die Foundation, Musik wird weiterhin veröffentlicht. Die hatten auch ein animiertes Musikvideo, wo Christina als Superheldin zu sehen ist, zu einem ihrer Songs. Und die Fanbase von Christina, die trifft sich immer noch einmal jährlich, um sich an ihr Leben zu erinnern und ihre Musik zu hören. Und einfach nur sowas von unnötig.
Mhm, richtig unnötig. Und auch wieder ein Produkt des Patriarchats, weil Männer denken, sie können Frauen besitzen. Und
es ist
so ätzend, echt.
Ja, und der Psychologe, der dazu, der den Fall kommentiert hat, über den ich gelesen habe, der hat halt gesagt, diese Stalker-Fälle und diese Obsession-Fälle, die passieren halt mit Celebrities oder mit Leuten, die im öffentlichen Leben stehen, oft. Weil diese Leute haben diese Qualitäten, die sind sehr charmant und die sind sehr mitreißend und zur gleichen Zeit einladend. Und zur gleichen Zeit hat man das Gefühl, man ist mit denen befreundet.
Ja, genau.
Man kann mit denen befreundet sein. Die haben halt diese ganzen Qualitäten und ziehen dich in ihren Bann. Und das sind genau diese Leute, wo dann irgendjemand zu Hause sitzt und denkt, ach ja, das ist meine Person. Und dann muss ich keine wahren Verbindungen im Leben machen gehen. Und ja.
Ja, trotzdem.
Und man hört das natürlich oft von jungen Frauen.
Ja,
junge
genau.
Frauen sind oft.
Trotzdem sind es Männer, die Taten begehen.
Also es gibt ja auch Frauen.
Ein Backstreet-Boy muss sich da keine Sorgen machen, dass er von einem irren Frauenfan erschossen wird.
Genau, das ist ein Produkt des Patriarchats, dieses Frauen als Objekte, Frauen als Besitz, Frauen als... Ey, ich habe ja diese Woche, habe ich bei mir auf der Instagram-Story ein Foto gepostet, nachdem ich ein Facial habe machen lassen. Und das ist natürlich komplett ohne Make-up, ist ja klar, ne? Und dann hat doch echt ein Typ, den ich kenne, aus Köln, kommentiert und meinte so, kann ich dir mal ein bisschen Make-up ins Gesicht machen?
Der soll mal seine scheiß Fresse halten. Gib mir gleich die Adresse, ich hau dem eine. Ich fahr da vorbei und hau dem eine.
Wo wir gerade reden, das Produkt des Patriarchats und was Frauen...
Gibt's nichts anderes als das Aussehen von Frauen? Wirklich?
Ja, kannst du dir selber mal ein bisschen Make-up... Ich muss in dein Gesicht ständig gucken ohne Make-up.
Du hast gar kein Make-up drauf. Vielleicht wäre mal eine Idee für
weil
dich.
Weil die Gesellschaft hat gesagt, du bist so okay, wie du bist. Frauen sollten
brauchen
so aussehen.
Brauchen noch was, ja. Brauchen noch künstliche Wimpern.
Nicht genug.
Und eine Schicht auf ihrer Haut drauf, damit man die Poren nicht sieht.
Ich mag Frauen, die wenig Make-up tragen. Ich mag Frauen, die viel Make-up tragen. What?
Ich mag nur künstliche Brüste. Ich mag nur natürliche Brüste.
Ja. Das ist eigentlich nicht für deine Auswahl. Es und geht dich magst gar nichts du auch an. Etwas über den Charakter oder es geht dich gar nichts an.
Nee, du kannst das kriegen. Nimm das, was du kriegst.
Ja, und sei dankbar dafür,
Mann. Ja, sei dankbar, dass überhaupt eine mit dir schläft.
Here we are.
Jetzt können wir noch über Bad Vegan sprechen. Das habe ich jetzt zu Ende geguckt.
Oh ja, hast du es zu Ende geguckt?
Also,
Also wie kann man denn... Ich war auch, ne, auch mit dem Tinder-Swindler. Ich verstehe ja, die Frauen werden gebrainwashed und so, ne? Aber, also, ich glaube wirklich, dass ich nie so weit... Ich würde das nie... So many red flags, so many lies. Wie kann man denn... Ich will sie nicht blamen, aber wie kann man denn? Das ist doch so ein schrecklicher Mensch. Du musst ja auf einem Status sein, wo du dir selber nicht denkst, dass du mehr verdienst als jemand, der dich so behandelt.
Alina, die hat ihr ganzes Geld, die hat mehrere Millionen...
Millionen!
...an ihren Mann gegeben.
Von dem sie nicht wusste, was er macht.
Ja, wo er immer gesagt hat, ja, das, ich regel das. Ich regel das schon. Ich brauche noch ein bisschen mehr Geld und dann sind all unsere Probleme gelöst.
Und diese, okay.
Okay, dann besorge ich dir noch mehr Geld. Und dann hat er noch Geld von ihrer Mutter genommen.
Ja.
Ihre Mutter hat ihm noch Geld gegeben. Ich bin so sauer.
Ich
weiß nicht, was ich von dieser Frau halten soll.
Ich auch nicht. Die Dokumentation hat mich so wütend gemacht, weil auf ihn bin ich wütend. How dare, für ein egozentrischer, egoistischer, Motherfucker, ekelhafter Wichser. Ich hasse ihn. Und ich glaube, dass so oder so, wenn du so ein Scam-Artist bist, dann kriegst du Leute dazu. Hat man ja auch mit seiner ersten Frau gesehen, ne? Aber dass auf es so Fall. Weit ging. Also zwischendurch war ich auch sauer auf sie. Also ich hatte so immer so ein, ich weiß gar nicht, von wem ich mehr confused sein soll. Also von ihm auf jeden Fall. Aber sie, ich habe dann auch gedacht, boah, Mädel, what? Ab wann kommt denn der Punkt, wo man die Verantwortung übernimmt? Ich meine,
wir haben ja, glaube ich, alle schon mal erlebt, wenn wir in so einer Beziehung wirklich drinstecken, wir uns eigentlich alles gefallen lassen, wo man im Nachhinein denkt, total. Oh Gott.
Weil in dem Moment, wo du in einer toxischen Beziehung bist, ne? Ich hätte auch nie gedacht, dass ich jemals in einer toxischen Beziehung bin, wo ich das Opfer von Gaslighting und so bin, war ich aber in meiner letzten Beziehung.
Ja, du merkst das halt wirklich nicht, wenn du da mittendrin bist und du entschuldigst halt auch einfach alles, was der andere macht, nur um nach außen hin irgendwie ein gutes Bild abzugeben. Aber warst ja nur du selber betroffen. Was ist, wenn das noch andere Leute betrifft? Ja. Weil in ihrem Fall hat sie ja ihre ganzen Mitmenschen angelogen, ihre Mitarbeiter hat sie nicht bezahlt und alles. Also sie war auf jeden Fall mitschuldig. Und was ich dann am Ende krass fand, da haben sie ja noch dieses Gespräch eingeblendet, wo sie, nachdem sie im Gefängnis war, mit ihm nochmal telefoniert hat. Und da kam sie für mich ja so ganz anders rüber, als sie sich in der Doku darstellt. Weil in der Doku sitzt sie da immer wie so ein Häufchen Elend. Also weiß ich auch, ob sie abkaufen, dass sie das total belastet hat. Ja, aber genau, in dem Telefonat hat sie halt voll so mit dem rumgeschakert.
Ja, das fand ich auch. Also das Ende fand ich schockierend, dieses Telefongespräch. Ich hatte aber zwei Gedanken. Also erstens so, der macht das schon wieder, der schafft das schon wieder, dich so...
Ja, aber es kann nicht.
Flirten.
Wenn du so eine Konsequenz hattest, dass du im Gefängnis warst, spätestens dann wachst du auf. Das kann ich nicht glauben, dass du dann wieder darauf reinfällst. Das kann nicht sein.
Und zweitens, also ich glaube, wenn man immer noch nicht geheilt ist, dann hat man immer noch so, dann übernimmt das alte Selbst manchmal noch. Quasi so, wenn wir uns jetzt 10 Jahre nicht sehen und dann sehen wir uns, dann reden wir so miteinander wie jetzt, weil das ist das alles, was wir kennen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen, sie war noch nicht geheilt, sie hatte noch nicht genug reflektiert und dann redest du zum ersten Mal wieder mit jemandem und irgendwie aus einer Sicherheit raus fällst du in alte Verhaltensweisen. Ja, okay. Und dann legst du wahrscheinlich auf und denkst, what the fuck is wrong with me?
Oh Gott, aber, Marina.
Genau, aber da gab es ja einen Artikel, der kam raus, nachdem Bad Vegan rauskam. Der wurde von dem gleichen Journalisten geschrieben, der den ersten Artikel gemacht hat und der auch in der Doku drin ist, wo sie einiges klarstellen wollte. Wo sie gesagt hat, Bad Vegan habe ich gesehen, weil die hat ja keine Macht darüber, wie das geschnitten wird. Aber einige Sachen möchte ich klarstellen. Das Ende ist total misleading. Also das hört sich so an und das verstehe ich auch, aber ich habe nichts mit ihm zu tun. Wir sind auf... Wir reden nicht miteinander. Ich habe ihn angeklagt. Wir stehen vor Gericht. Er hat mein Leben zerstört. Und so, das wollte sie halt klarstellen. Okay. Dass dieses Ende, das ließ es so offen, geht das jetzt wieder von vorne los, lässt sie sich wieder auf ihn ein. Mhm. Aber sie hat gesagt, absolut nicht. Und das Ende war sehr misleading.
Okay.
Sie hatte noch ein paar andere Sachen klargestellt, aber das war so das, woran ich mich jetzt erinnere. Aber die Mitarbeiter und so, die haben ja auch recht. Die haben ja auch gesagt, guck mal, weil er hat ja ein Vertrauen zu ihr aufgebaut und dadurch hat er sie so ausnutzen können. Aber... Die Mitarbeiter und ihre Freunde und die hatten ja auch alle ein Vertrauen zu ihr aufgebaut. Und
ja, aber es ist was anderes.
Das hat ja gar nichts bedeutet.
Ja, aber es ist was anderes, wenn du einen Mann kennenlernst, mit dem du dann zusammen bist und den du auch heiratest. Das ist, glaube ich, ein anderes Vertrauensverhältnis als zu deinen Mitarbeitern oder deinen Freunden.
Aber der geht jetzt ein paar Monate ins Gefängnis und dann macht er das wieder mit einer neuen.
Hat der einfach gar keine Konsequenzen.
Wie kommen die immer davon, diese Männer?
Ja, die kommen alle davon.
Der Tinder-Swindler und der?
Das
ist doch nicht normal.
Nee.
Wenn das umgekehrt wäre, weißt du, dann wäre wieder die böse Frau, die hat ihn zerstört, die muss lebenslänglich ins Gefängnis.
Ja, aber hast ja auch gesehen, sie wurde ja auch in der Presse zerrissen und dass sie dann ja die Pizza gegessen hat, angeblich, die nicht vegan war.
Ja.
Also alles wird dann einfach genommen, wenn sie Frau ist und es wird komplett ein Skandal draus gedreht.
Ja.
Egal, was es ist.
Aber er hat dieses Geld von ihr genommen, hat das verspielt, weil hat eine Spielsucht. Er hat das verspielt und sie hat jetzt kein Geld, kein Restaurant, Schulden, kann nie wieder einen Kredit aufnehmen. Das Geld von ihrer Mutter ist weg. Ja. Alles ist weg und er muss nichts zurückzahlen.
Das ist so absurd.
Das ist doch nicht normal.
So, aber da möchte ich jetzt mal einen Aufruf machen, bitte. Liebe Frauen, hört auf, den Männern Geld zu geben.
Ja,
ganz ehrlich, wenn ein Mann euer Geld braucht, dann stimmt irgendwas nicht. Weil Männer verdienen mehr als Frauen. Männer können einfach kurz arbeiten gehen, dann haben sie Geld. Mhm. Sie können einfach selber arbeiten gehen. Hört bitte auf, Männern, ob es eure eigenen Männer sind oder irgendwelche anderen Männer, hört auf, denen Geld zu geben. Ihr habt doch hart gearbeitet für euer Geld. Weißt du, wie hart eine Frau arbeiten muss, für ihr Geld zu verdienen? Die reißen sich den Arsch auf jeden Tag, um reich zu werden. Und dann schmeißen sie es den Männern in den Rachen.
Ja.
Nee, werde ich sauer, echt.
Hört auf.
Das muss wirklich aufhören.
Macht das nicht.
Macht
Gebt
das nicht.
Uns euer Geld. wenn ihr unbedingt euer Geld loswerden wollt, dann gebt es uns. Und wir legen das für euch zur Seite. Wir investieren das für euch in
Wir investieren uns. Das in die Religion. Albtraumfabrik.
Die Religion, genau.
Und das hilft euch viel mehr, als Männer euch jemals helfen können.
Jemals.
Das war das Schlusswort.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort.
Ein gutes Schlusswort.
Okay. Dann hoffe ich, dass ihr alle eine tolle Woche habt, dass ihr keinem Mann euer Geld gebt. Geht raus und kauft euch was Schönes. Kauft euch einen Cocktail. Gönnt euch doch mal was. Diese Woche gönnt euch mal was. Ihr habt unsere Permission. Gönnt euch das Ding, worüber ihr die ganze Zeit schon nachdenkt. Holt es einfach. Holt es einfach. Das Leben ist kurz.
Mach es. Teilt es auf Instagram und markiert uns.
Ja. Okay. Happy Monday. Love you.
Eine schöne Woche.
Habt eine schöne Woche. Gute Nacht aus Hollywood.
Nein, das war
gute Nacht nach. Gute Nacht nach Köln.
Und guten Morgen nach Hollywood.
Ja, so ist es richtig.
Bye.